Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Ein alter Mann schüttelt seine demente Frau spitalreif. Eine Tochter wünscht sich, dass ihre Mutter schon tot ist. Eine Greisin schließt ihren 70-jährigen behinderten Sohn in ein Zimmer ein und lässt ihn verwahrlosen. Das sind Geschichten, wie sie den ganz normalen Schweizer Alltag schreibt. Häusliche Gewalt im Alter ist ein düsteres Kapitel. Ärzte und Polizei, Sozialarbeiter und Nachbarn sind gefordert. Im Gespräch mit dem Zürcher Stadtarzt, einer Fachfrau vor Basel Polizei und einer Expertin von der unabhängigen Beschwerdestelle für das Alter werden vier wahre Geschichten erläutert und Hintergründe zum Thema Gewalt im Alter diskutiert. Böses Blut, häusliche Gewalt im Alter. Jetzt die Sendung von Cornelia Katzis.
Böses Blut. Es sind vier wahre Geschichten, die wir heute erzählen. Vier wahre Geschichten zur häuslichen Gewalt im Alter. Aus Anonymitätsgründen haben wir den Erzählenden eine Radiostimme gelehnt, Namen gewechselt und da und dort kleine Details verändert. Zwei Fachfrauen und ein Experte nehmen Stellung dazu.
Gewalt im Alter ist fast immer die Folge von Überforderung.
Das sagt der Albert Wettstein. Er ist Stadtarzt von Zürich. Dort ist er zuständig für alle chronisch kranken Menschen in Alters- und Pflegeheim und wird als Amtsarzt gerufen, wenn jemand das Gefühl hat, er sei, was die Gesundheit angeht, nicht optimal versorgt. Er hat schon viel, sehr viel gesehen bei seinem Hausbesuch. Mit ihm am runden Tisch sitzt Pflegefachfrau und Altersspezialistin Yvonne Dohner. Sie arbeitet auf der UBA. Das ist die Abkürzung für die unabhängige Beschwerdestelle fürs Alter. Yvonne Dohner leitet die Regionalstelle Zürich Schaffhausen.
Meine Erfahrung ist, dass Gewalt im Alter nicht von heute auf morgen entsteht und häufig auch eine Vorgeschichte hat.
Auch eine Polizeifachfrau nimmt Stellung zu den Gewaltgeschichten, die in ganz unscheinbaren Häusern in den eigenen vier Wänden passieren. Seit langem beschäftigt sich Regine Kaiser mit häuslicher Gewalt im Alter. Ursprünglich ist sie Sozialarbeiterin. Jetzt leitet sie den Sozialdienst von der Kantonspolizei Basel-Stadt.
Ich bin immer wieder betroffen von der Vielgestaltigkeit, von der Erscheinungsform von der häuslichen Gewalt im Alter.
Es ist ein dunkles Kapitel Alltagsgeschichte. Und wo es dunkel ist, gibt es auch eine Dunkelziffer. Der Albert Wettstein, Regine Kaiser und Yvonne Dohner zu den Zahlen über häusliche Gewalt im Alter.
Es gibt vage Zahlen, es gibt Zahlen vom Ausland, die man aber nicht auf unser Land teilgehen kann übertragen. Man redet zwischen 2-10%.
Von allen alten Menschen, das ist also eine sehr hohe Zahl. Das ist nicht ein minimes gesellschaftliches Problem. Wenn man mehr als 1%, 2% bis sogar 10% von allen alten Leuten pro Jahr Opfer von Gewalt werden. Das ist also sehr viel.
Ja, und man erwartet auch eine höhere Dunkelziffer, also dass vieles im Verborgenen bleibt, dass das also die Spitze von einem Eisberg kann bedeuten.
Die Polizei kommt natürlich erst im Akutfall, in Krisensituationen zum Zug. Und darum sind die Zahlen selektiv. Und ich bin überzeugt, dass es die Spitze des Eisbergs ist.
Zu der ersten Geschichte. Eine Geschichte von körperlicher Gewalt bei einem alten Ehepaar, beim Ehepaar Felber. Der Nachbar von Felbers hat gemerkt, dass etwas nicht mehr stimmt und hat Hilfe und Beratung geholt.
Also wirklich, jetzt langt. Bei Felbers im ersten Stock geht einfach jeden zweiten Tag Post ab. Und zwar so laut, dass man bei uns kaum ein eigenes Wort versteht. Er schreit sie an, sie greift zurück und manchmal poltert es zünftig. Dabei sind die beiden ja eigentlich so ein richtig herziges Altpaar. Er ist etwa Mitte 70 und sie auch. Und früher sind wir mal im Garten zusammengesessen und sie haben erzählt, dass sie sich die ewige Liebe geschworen haben. Sie haben Händchen gehabt und vereint, geschumpfen über die Paar, die heute, wo man nichts mehr aushalten und heute, wo einfach alle gerade beim kleinsten Sturm sich gerade scheiden lassen. Ja, und jetzt? den letzten Jahren geht es einfach immer mehr bergab mit ihnen. Wir haben schon ein paar Mal probiert, miteinander ins Gespräch zu kommen, aber das ist schwierig. Rausgekommen ist nur, dass Frau Felber dement und dementer wird und dass er alles macht. Er macht den Haushalt, die Buchhaltung, er tut einkaufen und sie stört das irgendwie. Vielleicht macht er ja nicht alles richtig, vielleicht macht er ja nicht alles so, wie sie es jahrelang gemacht hat, ich weiss auch nicht. Auf jeden Fall tun sie dann immer wieder irgendwie, als ob alles in Butter wäre. Sie machen so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen dabei. Man bekommt so dies und das mit. Ich muss schon sagen, wenn sie sich wieder mal so anschreien, dass die Wände gewackelt. Gestern ist es so laut gewesen, wir haben richtig Angst bekommen, dass sie sich an Gurgeln gehen. Und da haben wir Alarm geschlagen. Wir haben die Polizei angerufen, weil so kann es nicht weitergehen. Für das Felbers nicht, aber auch für uns nicht.
Die Polizei angerufen. Das ist die spannende Situation, die schwierige Situation und Herausforderung, zu erkennen, was für eine Hilfestellung braucht, um Gewalt zu stoppen. Im Kanton Basel-Stadt ist das sehr gut geregelt, dass eben der Sozialdienst von der Kantonspolizei in so einem Moment kann aufgeboten werden und vor allem auch die soziale Situation kann abgeklärt werden, sehr schnell und Vernetzungsmassnahmen eingeleitet können werden.
Ist die Polizei denn überhaupt die beste Adresse?
Die Situation muss angeschaut werden, genau. Wenn man genauer heranschaut, wird man feststehen, dass der Mann alles allein macht und dass er eben nicht befordert ist. Man müsste Hilfe organisieren. Das kann irgendein Sozialdienst sein. Der Mann wird aber wahrscheinlich das ablehnen. Und darum ist es manchmal sehr hilfreich, wenn der Sozialdienst, der schliesslich involviert wird, einen Auftrag von der Polizei hat. Dann kann er nämlich sagen, schauen Sie, ich habe einen Auftrag von der Polizei. Darum ist das gar nicht dumm, wenn man die Polizei involviert.
Häusliche Gewalt ist in der polizeilichen Landschaft ein Thema, das boomt. Also das ist eine so eine grosse Konfrontation. Wir werden so viel gerufen, weil die Leute in der Vereinsamung gar nicht mehr wissen, an wen dass sie überhaupt anrufen können. Und Polizistinnen und Polizisten werden ganz schweizweit geschult zu dem Thema.
In so einem Fall wie der Befelber jetzt, da muss dringend jemand her und die Familie beraten und sagen, schauen Sie, so kann es nicht weitergehen, jetzt müssen Sie sich entlasten lassen. Das ist die Aufgabe. Der Polizist kann das schon mal machen und nachher muss ein Sozialdienst involviert werden, der dann versucht, das zu coachen. Und die Erfahrung, ich kenne den Fall, ich kenne die Familie Felber, war, dass es alles nichts genützt hat. Man hat diverse Sozialdienste, diverse Instanzen, Vormundschaftsbehörden, ich selber, Polizei, alle sind aufgelaufen gegen eine Mauer von ich kann das schon.
Wo ist denn da überhaupt Gewalt gewesen? Das müssen wir ja noch mal festmachen, Frau Dohner. Wo vermuten Sie da Gewalt?
Also was mir ins Auge springt bei dieser Geschichte, ist einfach die zunehmende Isolation und Abschottung. Sie sind nicht mehr zugänglich für die Nachbarn. Vielleicht hätte man mal gut können reden, jetzt kann man kein Gespräch mehr führen. Man wird auch unter den Türen unter Umständen abgefertigt, wenn man einen Besuch machen will. Das ist das, was mir ins Auge springt und es sieht schon so aus, als ob der Mann will Kontrolle haben über die Situation aufgrund von Ängsten. Er macht auch ja alles selber im, also gegen den Widerstand von der Frau. Vielleicht möchte sie, dass die Zweisamkeit ein bisschen auflösen. Vielleicht möchte sie, dass Hilfe von aussen dazu genommen wird und einfach so über den Kopf hinweg von jemandem vielleicht handeln. Also so unter dem Motto, du bist krank, du musst jetzt machen, was ich will.
Mhm. Herr Wettstein, Sie haben gesagt, Sie kennen den Fall, wir haben selbstverständlich jetzt ein bisschen anonymisiert. Aber wo war da genau die Gewalt gewesen?
Gewalt war, dass die Frau tatsächlich beim Mann reklamiert hat, er nicht genau so ausgehalten hat, wie sie es gemacht hat. Und dann ist sie gepackt worden vom Mann, der hat sie an den Oberarm gehebt und geschüttelt und sie hat laut geschrien. Und geschlagen hätte sie wahrscheinlich nicht, aber das Schütteln war natürlich trotzdem sehr unangenehm gewesen. Aber wenn man gekommen ist, sind die beiden immer auf dem Sofa gesessen, haben die Hände gehalten und einander angestrahlt.
Also offenbar gibt es da schon auch eine Ursache, die heisst, wir zwei gegen den Rest der Welt, oder ich habe dir mal versprochen, ich bin immer für dich da, kommt was will. Es ist ein romantisches Versprechen, aber ist das in seiner absolutistischen Art vielleicht auch ein überforderndes und ein gewaltförderndes Versprechen?
Die Überforderung ist ganz klar in dieser Situation, weil der Mann ist nicht mehr flexibel genug, die Sachen von der Frau zu reagieren ohne Gewalt. Und er ist nicht bereit, professionelle Hilfe, zum Beispiel Spitex zu akzeptieren, für den Haushalt erledigt. Wer würde nämlich die Frau das akzeptieren? Oder sie ein paar Mal pro Woche in ein Tagesheim zu geben, damit er dann in Ruhe könnte, den Haushalt erledigen. Das ist, was wir empfohlen haben, dem Mann und dieser Frau. Und er hat das nie wollen. Gewisse Altersstursinn, kann man das nennen? Ich glaube schon, dass der Mann das romantische Versprechen als eine eiserne Regel nimmt. Aber das ist halt noch viel im Alter die gewisse Sturheit.
Also ich glaube auch, dass wir es mit einer Generation zu tun haben, die selbstbestimmt will entscheiden, die das auch miteinander durchgestanden haben. Die haben eine lange Lebensspanne, wo sie autonom, das ist ja ein Anspruch von der Gesellschaft, möglichst selbstbestimmt und autonom zu funktionieren. Spitex und Hilfestellen haben sich eigentlich erst in den letzten 20 Jahren zu dem entwickeln können, was sie heute alles anbieten. Und dann kommt dazu, dass wenn man muss eingestehen, dass man Hilfestellungen annehmen muss, kommt auch eine Übergangsphase im Leben. Und man sagt, immer häusliche Gewalt passiert die Übergangsphase, kommt eine Übergangsphase. Es ist die letzte Phase, wo man konfrontiert ist, dass das Leben endlich ist, dass man nicht ewig lebt. Und das ist ein Eingeständnis. Ich und du, wir können nicht mehr selber. Wir
das ist ein Machtverlust.
Ja, ich denke es. Auch, man fühlt sich ohnmächtig. Man hat Angst vor dieser Veränderung. Vielfach wird auch auf die Fachwelt projiziert, dass wenn sie reinkommen, von aussen Fremde reinkommen, dass nachher alles anders ist, dass kein Stein mehr auf dem alten, gewohnten bleibt. Und man hat Angst vor dieser Veränderung beziehungsweise auch Angst vor dem Verlust.
Und das kostet es erst noch.
Jetzt hat euch Albert Wettstein gesagt, ja gut, Altersstarrsinn mag eine Rolle spielen, Sturheit. Aber wir haben hier auch noch mit einer beginnenden Demenz zu tun. Inwiefern spielen Alterskrankheiten eine grosse Rolle im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt im Alter?
Es ist einer der ganz grossen Risikofaktoren. Also fast in allen Fällen von Gewalt im Alter, nicht allen, aber fast in allen Fällen ist der eine oder der andere krank. Häufig ist das Opfer dement, häufig aber auch ist der Täter dement und häufig ist auch der, der Gewalt anwendet, krank im Sinn von zum Beispiel alkoholsüchtig oder eine andere Persönlichkeitsstörung, wo dann nicht ein einfühlsames Handeln mit dem kranken alten Menschen erlaubt, sondern wo dann eben krankhaft darauf reagiert.
Also, können wir also davon ausgehen, Regina Kaiser, dass das wirklich vielleicht einmal ein ganz glückliches, friedfertiges Ehepaar war und dass die Gewaltthematik wirklich erst spät gekommen ist?
Also wenn ich nachfrage, dann sagen mir die Betroffenen viel, ja, das ist halt eine Temperamentsfrage. Sie ist halt immer so gewesen, oder er ist schon immer ein bisschen so gewesen, aber jetzt ist es besonders schlimm geworden.
Jetzt haben wir schon gehört, die Intervention ist nicht unbedingt erwünscht, Hilfe ist nicht unbedingt gesucht. In der Geschichte, die Sie kennen, Albert Wettstein, wie ist es da ausgegangen?
Wir haben all die Hilfsangebote versucht zu machen. Schließlich haben wir eine Beistandschaft eingerichtet und die hat auch nichts erreichen können. Und dann hat es wieder einmal Polizei gerufen worden. Und weil es Nachbarn eben kaum mehr ausgehalten haben, das Leiden zu sehen. Und ich habe mich dann entschlossen, gegen den Willen vom Ehemann die Frau in ein Heim einzuweisen. Und der Mann hat sich dann gewehrt, hat dem Polizist die Waffe wegreissen und am Schluss sind beide müssen in eine Klinik, die Frau in ein Heim und der Mann in eine psychiatrische Klinik, weil es außer sich war. Und das Traurige an dieser Geschichte ist, dass zwei Monate später beide gestorben sind. Das heisst, Die Intervention hat funktioniert, die haben dann nicht mehr geplagt, aber sind dann beide gestorben, haben beide aufgegeben. Und das Kiffeln miteinander, das Streiten, hat sie am Leben gehalten. Also Operation gelungen, Patient gestorben, ein trauriges Auskommen. Das heisst, einmal mehr die Intervention, die der gordische Knoten durchhält, ist eben häufig falsch oder nicht das Optimum, sondern man sollte mit Nachdruck versuchen, die Entlastung herzubringen. Und das ist in dem Fall nicht gelungen.
Also Sie sind auch mit Misserfolg konfrontiert, immer wieder in diesen heiklen Missionen, auch Sie, Frau Donner?
Ja, sicher. Wir haben auch ein bisschen eine besondere Rolle, vielleicht jetzt im Vergleich zu der Polizei oder zum Stadtarzt oder Arzt. Wir haben eine vermittelnde Rolle. Wir haben einen Auftrag, den man uns auch wieder entziehen kann, wenn man beispielsweise Angst hat vor Sanktionen oder dass jetzt die Situation sich verschlimmern könnte. Also wir können eigentlich nur im Einverständnis unsere Schritte machen, haben aber natürlich in akuten Situationen auch noch andere Möglichkeiten. Aber ich kenne natürlich das Scheitern.
Und was haben Sie für Möglichkeiten in akuten Situationen?
Also wir haben auch die Möglichkeit, Vormundschaftsbehörden einzuschalten. Oder arbeiten auch mit dem Dr. Wettstein zusammen.
Würden Sie den Satz von der neu gekürten Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller unterschreiben? Sie hat geschrieben, man sucht nicht nur Schutz vor dem Schlechten, sondern viele suchen den Schutz auch im Schlechten.
Also ich würde das nicht unterschreiben. Vor allem, wenn ich vor dem Hintergrund, dass häusliche Gewalteinsätze vor allem bei alten Leuten zu den gefährlichsten Polizeieinsätzen gehören, ist es mehr Bereitschaft, ich habe nichts mehr zu verlieren. Also die zwei Menschen sind ja auch gestorben. Es gibt andere Beispiele, wo man sich mit Waffengewalt verteidigt oder so. Das ist nicht die Absicht, das Schlechte, den Schutz im Schlechten zu suchen, sondern das ist die Hilflosigkeit, die Ohnmacht und Konfrontation mit dem Verlust, dass man eben alt ist und sterben wird.
Sie haben gesagt, Regine Geiser, das gehört zu den gefährlichsten Polizeieinsätzen. Warum?
Häusliche Gewalt gehört generell mal zu den gefährlichsten Einsätzen, weil wir gehen ins Privateste rein. Wir sind in einer Wohnung, wo sich Menschen vertraut aufhalten. Wir greifen in eine Beziehung ein, nehmen unter Umständen jemanden mit. Die beiden Partner solidarisieren sich und manchmal miteinander oder verhindern, dass einer von beiden weggenommen wird. Es ist ein Gesichtsverlust, es ist ein Ehrverlust, wenn die Polizei kommt und jemanden mitnimmt. Es ist aber auch die Endgültigkeit, eine Demonstration von der «Jetzt ist genug». Jetzt, es ist ein Offizialdelikt häusliche Gewalt, jetzt schaut der Staat nicht mehr länger zu. Die Gesellschaft toleriert, missbilligt die häusliche Gewalt. Und das führt zu verschiedenen Reaktionen. Also schwer kranke Menschen, die nichts mehr zu verlieren haben, demente Menschen, die noch realisieren, dass sie auch konfrontiert sind mit dem Tod, die greifen zu allen Mitteln. Und es hat sehr viele Waffen in den Haushaltungen in der Schweiz.
Böses Blut. Sie hören den Doppelpunkt über häusliche Gewalt im Alter. Eine Gewalt, wo Frauen und Männer davon können Opfer werden. Anhand von vier wahren Geschichten aus dem Schweizer Alltag bin ich im Gespräch mit der Yvonne Donner von der Unabhängigen Beschwerdestelle fürs Alter, der UBA Schweiz, mit der Regine Kaiser vom Sozialdienst von der Baselstädtischen Polizei und dem Zürcher Stadtarzt Albert Wettstein. Zur zweiten Geschichte. Eine leislige Geschichte, eine alltägliche Geschichte und eine sehr typische Geschichte.
Meine Mutter hat eigentlich immer alles für uns gemacht. Wirklich, auch in schwierigen Zeiten war ihr nichts zu viel gewesen. Zum Beispiel, als meine Kinder klein waren, ist sie jeden Donnerstag glätten und hüten. Ich war dann so überfordert gewesen. Ohne sie hätte ich das gar nicht geschafft. Jetzt sind meine Kinder alle schon ein paar Jahre aus dem Haus und brauchen mich nicht mehr, zum Glück. Aber jetzt braucht mich meine Mutter. Und dann auch wie. Seit ihrem Schlaganfall vor 3 Jahren ist sie einfach nicht mehr die gleiche. Sie braucht viel Pflege und für mich war klar, dass sie halt jetzt zu uns kommt und die Pflege von uns überkommt. Das bin ihr einfach schuldig. Sie hat mir viel gegeben und jetzt gebe ich etwas zurück. Das ist klar. Darum wohnt sie jetzt bei uns. Wir haben ein grosses Haus, viel Platz und allein kann sie einfach nicht mehr sein. Mein Mann ist schon damit einverstanden. Das musst du wissen, hat er gesagt. Das ist deine Sache. Ja, das stimmt schon. Er ist schon tagsüber fast nie da. Aber einfach ist das nicht. Besonders körperlich. Das Waschen und so, überhaupt. Die Nähe zu ihrem Körper, zu ihrer Haut, das ist sehr intim. Gut, sie kann einfach nicht mehr alles selber seit ihrer Streifung. Auch auf das WC, das geht nicht mehr. Aber eben, ein Merci wäre ein Merci. Aber das höre ich selten, eigentlich nie. Dafür höre ich immer sehr viel Missmut. Was hat das für einen Sinn, das Leben noch? Oder, gell, das wird dir langsam zu viel da mit mir. Und vor kurzem hat sie sogar gesagt, dass es auch besser wäre gewesen, wenn sie an diesem Schlägli wäre gestorben. Vielleicht hat sie recht. Ehrlich gesagt, manchmal wünsche ich mir, sie wäre schon tot.
Die 50 verschrickt über den heimlichen Todeswunsch. Was steckt für sie hinter dem Todeswunsch?
Sie ist überfordert, die Frau. Ganz klar. Und dass sie es zugibt, ist ungewöhnlich. Gedanken haben fast alle, die da in dieser Situation sind. Und die Lösung ist auch relativ einfach. Theoretisch. Nämlich, dass die Tochter eben von den Sachen, die sie so Mühe hat, sich entlasten lassen, dass die Spitex kommt und Körperpflege übernimmt, dass sie Mutter ein, zwei, dreimal pro Woche ins Tagesheim geht und die Tochter eben wieder Zeit hat auch für sich selber und nicht immer angebunden ist. Aber der Schritt zu akzeptieren, sich einzugestehen, dass sie überfordert ist, das ist in dem Fall, wo sie es schon formulieren kann, vielleicht ein weniger grosser Schritt, als wenn man es nicht formuliert. Und darum ist sie ja noch nicht zu Gewalt gekommen.
Was mir auffällt bei dieser Situation ist Motivation. Man will etwas von dem zurückgeben, was man bekommen hat von den Eltern. Und was mir auch auffällt, man hat Raum zur Verfügung. Und es ist vielleicht auch gesellschaftlich oft eine Ächtung, wenn man sagt, ja, du gibst deine Mutter jetzt ins Heim, dabei hast doch du Raum und Zeit und alles. Da wird jetzt nicht Druck gemacht aus der Familie, da sagt der Mann einfach, ja, du musst dich da entscheiden. Die Frage ist, gibt er ihr dann auch Unterstützung, wenn sie ihm schildert, was sie erlebt? Oder sagt er sich dann, ja...
Ist die Sache.
Also das sind alles so Gründe, nur ich finde, die Tochter stellt etwas fest, wo, wie der Dr. Wettstein schon gesagt hat, häufig man halt einen Impuls hat. Wichtig ist einfach, und ich sehe den Schluss von dieser Situation auch als Gesprächseinladung, wo man vielleicht nicht gerade sofort führen sollte, wenn es gefallen ist, aber vielleicht sich fragen, was meint Mutter da damit, mit dem Satz, was heisst das für mich, muss ich das nicht wieder überdenken und vielleicht einen Tag später das Gespräch noch mal suchen.
Bei mir kommt auch noch die Isolation von dieser Tochter vor. Und ich bin immer sehr aufmerksam beim, wie soll ich sagen, bei der Ansteckung von häuslicher Gewalt. Also Überforderung in diesem System kann auch dazu führen, dass es mal sicher gegenüber der pflegebedürftigen Mutter zu gewisse Unterlassungen von Hilfestellungen kann kommen.
Oder ein bisschen zu einem ruppigeren Anpacken.
Genau. Oder aber auch, dass sich die aufbauende Aggression in einem Gewaltakt auch in der Paarbeziehung von dieser Tochter und dem Mann auswirkt. Und da denke ich, ist es systemisch angeschaut unbedingt wichtig, dass man sich bewusst ist, dass die Isolation muss aufgebrochen werden und fremde oder andere Hilfestellungen in das System gebracht werden, um das präventiv zu verhindern.
Ja, ich denke da gerade, dass Ganz viele Mütter haben Hemmungen, ihre Kinder, das sind ja Erwachsene oder Teenager und so weiter, zu involvieren, sagen, die haben keine Zeit. Aber die Erfahrung ist, dass wenn man sie wirklich bittet darum, denken, wo die Großmutter positiv erlebt hat, dass die durchaus bereit sind, mal einen halben Tag, einen Abend, einen Samstag oder so zu kommen oder eine Nacht. Für die Enkel selber ist das eigentlich eine sehr wertvolle Erfahrung, das zu machen. Ich habe das in der eigenen Familie erfahren, dass das für die Reifung von diesen Teenager oder jungen erwachsenen Menschen eine sehr wertvolle Erfahrung ist.
Sie reden jetzt von den Enkeln, dann ist es eine Tatsache, dass es absolute Hilfsmöglichkeiten gibt. Wir haben von der Spitex geredet, Nachbarschaftshilfe wäre eine Möglichkeit. Ich möchte Sie fragen, ist du nicht auch wieder ganz ähnlich wie bei der spektakulären Geschichte bei Felbers eine Art Liebesmythos am Werk? Nämlich, du in dem Fall, Sie haben es schon angesprochen, meine Mutter hat mich großgezogen, hat mich in schwierigen Momenten so unterstützt, jetzt bin ich ihr wieder alles schuldig und gebe alles, was sie mir als Kind und als junge Frau gibt, wieder zurück. Ist das überhaupt eine richtige Überlegung? Immerhin ist ja der Unterschied, dass da jemand schwer krank ist, dass da jemand sich richtig tot bewegt und nicht wie ein Kind richtig Autonomie und richtig eigener Stärke. Müsste man vielleicht einfach mal den Irrtum aufknacken und da die Töchter oder die Angehörigen Pflegenden ein bisschen entlasten vor diesem Liebesdruck?
Die traditionelle Rolle ist die, dass Töchter und häufig auch Schwiegertöchter dann in der Familie das müssen machen, sich verpflichtet fühlen. Aber die modernere Entwicklung ist, dass sich auch Töchter, wie die Söhne das schon länger machen, nicht der Pfleger wird, sondern der Pflegemanager wird. Und dass die moderneren Frauen eben auch sollen den Schritt wagen, nicht nur alles selber machen, sondern zu managen, die Betreuung von der Mutter. Und dass sie also dann die Sache immer noch im Griff haben, aber dadurch, dass sie Leute organisieren, die ihre Mutter schauen und sagen, ich sehe es in der Familie, sechs Profi.
Ich bin vielleicht ein bisschen nüchtern in dieser Sache. Oftmals stehen da ökonomische Überlegungen dahinter. Also ein Pflegeheim kostet einfach wirklich ganz viel Geld. Das heisst, dass du das Erbe schmälern.
Natürlich.
Dann haben wir ein Gesetz, das Zivilgesetzbuch, das noch in Kraft ist. Also es wird erst im 2013 eine Änderung geben, wo auch ganz klar darauf abzielt, unser aktuelles Gesetz darauf abzielt, dass Angehörige unterstützungspflichtig sind. Das sind Überlegungen, die dann nebst dem, dass man sicher Dankbarkeit empfindet gegenüber der Mutter, gegenüber dem Vater, würde ich aber gleich schwer gewichten, dass ökonomische Überlegungen sehr häufig ausschlaggebend sind.
Das ist der Doppelpunkt, böses Blut. Wir reden über häusliche Gewalt im Alter. Wir, das sind
Yvonne Dona, zuständig für die Regionalstelle, unabhängige Beschwerdestelle Zürich-Schaffhausen.
Regine Kaiser von der Kantonspolizei Basel-Stadt.
Und Albert Wettstein, Stadt- und Amtsarzt von Zürich.
Gehen wir zur dritten Geschichte.
Seit 30 Jahren ist Frau M. Patientin in meiner Hausarztpraxis. Sie ist eine hochgebildete, differenzierte und originelle Frau. Die inzwischen 80-jährige Patientin ist Mutter von 4 Kindern. Ihr jüngster Sohn ist 50 Jahre alt und seit seiner frühen Kindheit verhaltensauffällig. Frau M. hat stets für ihn gesorgt und häufig von ihm erzählt. Ich habe immer schon ein schweres Mutter-Sohn-Abhängigkeitsverhältnis vermutet, aber das Thema nie direkt angesprochen. Nun hat mich Frau M. konsultiert. Sie machte einen sehr verstörten Eindruck und bat mich, etwas für ihre Wunden zu tun. An Schultern, Armen und am Nacken fand ich schwere behandlungsbedürftige Hämatome vor. Frau M. erzählte, dass ihr Sohn nach einem längeren Auslandaufenthalt so unerbittlich geworden sei mit ihr, so streng und so fordernd. Einen direkten Zusammenhang zu den unerklärlichen Hämatomen wollte sie aber nicht herstellen. Es ist aber anzunehmen, dass sie Opfer körperlicher, möglicherweise auch psychischer Gewalt ihres Sohnes ist. Frau M. schien erleichtert, als ich ihr einen Kurzaufenthalt in einem Spital vorschlug, um sie dort sozusagen wieder auf Vordermann zu bringen. Dieser Aufenthalt muss genutzt werden, um die häuslichen Verhältnisse zu klären und Frau M. gegebenenfalls vor weiteren Gewalttaten zu schützen. Frau M. weist keinerlei demenzielle Symptome auf und ist sehr zugänglich.
Muss man im Spital sehr sorgfältig das Gespräch suchen, mit der Mutter, nicht mit dem Ton vom Vorwurf, sondern vom Verständnis, das ansprechen. Auch den Sohn muss man einladen ins Spital und auch mit dem muss man reden und auch den muss man befragen dazu und ganz klar davon ausgehen, dass die Hämatome, also die blauen Flecken, die die Frau hat, die Folge von Schlägen vom Sohn sind.
Wie könnt ihr das Gespräch tönen?
Es ist schon manchmal schwierig, wenn die Mutter so spezielle Forderungen an sich stellt. Das tut dann manchmal aufregen. Und dann tut meistens tun dann die Söhne zugeben. Ja, das lag dann der letzte Ersatznerv raus. Und dann kann auch schon einen Sohn gehabt, der gesagt hat, meine Mutter lässt nur auf mich zu, wenn ich sie schlage. Und so Sachen gibt es. Aber meistens in so einem Gespräch, ich bin ja kein Polizist, tun die Leute zugeben, dass sie schlagen. Und dann ist das der Ausgangspunkt, um darüber zu reden, was man machen kann.
Also die Frau könnte durchaus ja Rechtsmittel ergreifen. Sie könnte Anzeige machen gegen ihren Sohn. Es ist Tätlichkeit. Aber gerade dort tun sich Opfer unheimlich schwer, den Angehörigen anzuzeigen. Das ist ein langer Prozess, der x-mal durchgespielt werden muss, x-mal reflektiert werden muss. Aber es braucht eine ordnende Instanz, die das stoppen kann. Mhm. Weil der Sohn dürfte längstens erwachsen sein und er lebt von dieser Mutter. Und es gibt keine Berechtigung, tätlich zu werden gegenüber jemandem.
Was für Möglichkeiten gibt es da? Jetzt haben wir mal die Zeit gewonnen im Spital. Sie haben gesagt, da muss gerade viel passieren in dieser Zeit, wo die Mutter in dem Schutz- und Sicherheitsraum ist. Was würden Sie jetzt beispielsweise in dem Hausarzt, wenn er auf der U-Bahn würde anrufen, was würden Sie ihm raten?
Ich würde ihm auch raten, eben ein Gespräch zu suchen mit dem Sohn und versuchen zu vermitteln zwischen diesen zwei Parteien und einfach auch konfrontieren mit dem, dass man das sieht, dass man das Thema auch kennt und eben ihn auch ansprechen auf seine Überforderung. Es ist schwierig offensichtlich für den Sohn, eine neue Rolle zu lernen. Vielleicht hat die Mutter während der Abwesenheit von ihm neue Kontakte geknüpft. Dann merkt er auch, dass vielleicht ein gewohntes Zusammenleben ins Rutschen kommt. Ein bisschen auf das ansprechen, was sind Konflikte dahinter. Und einfach Möglichkeiten aufzeigen, die er auch hat, wenn er eben regelmäßige Hilfe in Anspruch nimmt. Dass das Zusammenleben ja in dem Sinn dann nicht müsste aufhören.
Das Zusammenleben ist offenkundig alles andere als ideal. Trotzdem, das weiss man aus der häuslichen Gewalt, dass Opfer und Täter immer wieder oder sehr häufig oder sehr lang immer wieder zueinander finden. Also es geht um ein schwieriges Abhängigkeitsverhältnis. Wie begegnet Ihnen das als Helfende, als Experte? Und was kann man da machen, damit wirklich der Schutz gewährt ist?
Wenn die Frau sich eingesteht, dass sie geschlagen wird von ihrem Sohn und das nach aussen trägt, dann tut sie sich selber auch Vorwürfe machen. Das ist ihr Sohn, sind ihre Gene und sie ist die Folge von ihrer Erziehung. Folglich hat sie selber versagt. Subjektiv. Das stimmt ja nicht objektiv, aber subjektiv hat sie das Gefühl, dass sie selber versagt hat und will darum das nicht eingestehen nach aussen. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt eben immer wieder so Fälle, der Sohn scheint eine schwierige Persönlichkeit zu sein, wo alle die besten Bemühungen nicht gelten. Und wahrscheinlich kann man auch mit einem Gespräch die Situation nicht entschärfen. Und es gibt nichts anderes als Trennung. Und man muss sich überlegen, soll man den Sohn rausstellen aus der mütterlichen Wohnung? Oder, was häufig ein adäquater Ausweg ist, soll die Mutter in eine Seniorenresidenz oder in ein Altersheim, sie hat ein scheinbares Haus, also wahrscheinlich relativ hablich, dass sie es könnte in eine adäquate Alterseinrichtung gehen. Und dass man sie bis so weit ist, irgendwo zwischenplatzieren tut, das gibt es ja viele so Möglichkeiten.
Also die gegenseitige Kompensation ist ja ein häufiges Merkmal von der Opfer-Täter-Beziehung. Also
was meinen Sie damit?
Der Sohn ist verhaltensauffällig. Mutter kann das kompensieren durch ihr Verhalten und den Schutz, den sie ihm gibt. Es geht auch darum, herauszufinden, wo kompensiert dann der Sohn etwas für die Mutter. Weil da drinnen liegt die Abhängigkeit auch. Man kann sich die Frage stellen, ist der Sohn nicht behandlungsbedürftig? Aber wir kommen nicht um die Frage herum, was kompensiert der Sohn für die Mutter? Ich glaube, man muss aufpassen, wenn man sehr sanft ist, oder ich bin der Meinung, man soll nicht so sanft sein, um von Überforderung zu reden, sondern da ist ein veritables Problem. Der Sohn wird tätlich, der ist verhaltensauffällig, der lebt mit 50 bei seiner Mutter, lebt offenbar gut dort davon. Also was steckt denn da genau dahinter? Was ist die Ursache von dieser Gewalt? Ohne, dass man es schon vorweg nimmt, entschuldigt und erklärt, sondern einfach analytisch mal herschaut. Und dann braucht es eine ordnende Autorität.
Die Polizei hat dann Möglichkeiten?
Die Polizei hat die Möglichkeit, in einigen Kantonen schon in der Schweiz eine Wegweisung zu verfügen. Wegweisung und Rückkehrverbot. Da im Kanton Basel-Stadt gilt die für 12 Tage, wo wirklich eine Zeitfrist geschaffen wird, wo die Betroffenen können überlegen, wie soll das jetzt weitergehen. Man kann dann auch später eine Annäherungsverfügung verlangen, also die Frist erstrecken, beim Zivilgericht die Frist erstrecken, damit überhaupt helfende Systeme können eingreifen.
Yvonne Donner, Regina Kaiser, Albert Wettstein. Wir haben jetzt geredet von physischer Gewalt, verbunden wahrscheinlich mit psychischer Gewalt. Wir haben geredet von Gewaltfantasien. Wenn wir jetzt sagen, häusliche Gewalt im Alter, was für Gewaltformen kommen da überhaupt noch dazu?
Gewalt durch Vernachlässigung. Also dann, wenn jemand abhängig ist von der Hilfe, dass man die nicht gewährleistet auf eine adäquate Art, sei, weil man es nicht besser kann oder nicht besser will oder weil einem das Geld reut dazu. Also Vernachlässigung, das ist eine der häufigsten Formen.
Wo dann auch vielleicht die Leute sagen, ich habe ja gar nichts gemacht und genau das ist das Problem.
Ja genau, ja. Das Nichtmachen ist manchmal schlimmer als etwas machen.
Auch als Machtmittel. Also du bist jetzt nicht sauber gewesen heute Nacht, du musst Bettwäsche schon wieder wechseln, du kommst heute nicht zum Mittag über, begegnet mir auch. Oder du willst nicht duschen, du willst jetzt so stehen und sitzen, klar, wie du dreckig dich gemacht hast. Oder allein lassen, einfach eingeschlossen in der Wohnung und am Morgen aus dem Haus gehen und dann irgendwann zurückkommen, zum Macht demonstrieren, wie abhängig bist du von mir. Aber auch aus der Beforderung, aus der Isolation, dass gar niemand kann herschauen kann und die betroffene Person sich auch schlecht kann wehren. Manchmal fallen die Leute auf, weil sie sich auf den Balkon können bewegen und anfangen zu schreien. Dann kann, wie die Polizei gerufen. Oder wenn sie schreien in der Wohnung oder an die Wand klopfen oder an die Türen, dass eben die Nachbarn aufmerksam werden und dann die Polizei rufen und sagen, da stimmt etwas nicht in dieser Wohnung.
Ja. Noch häufiger als die Vernachlässigung durch Familienangehörige ist das Ablehnen von Hilfe durch die Opfer selber. Das also die Selbstvernachlässigung, dass sie um alles in der Welt keine Hilfe zulassen und dann die Nachbarn rufen und reklamieren die Polizei oder dem Amtsarzt, weil es stinkt, weil es Abfall hat, weil es Käfer hat und so weiter. Das ist die häufigste Form von miserablen Verhältnissen, die man antrifft, die Selbstvernachlässigungsablehnen von eigentlich nötigen Hilfe.
Was begegnet Ihnen sonst noch, Yvonne Donner?
Auch also so isolieren vom Betroffenen, also dass man Türen zumacht, wenn Besuch kommt, dass man einfach wie zwei Welten schafft, das ist die Welt und jetzt können wir die gesellschaftliche Welt leben. Man bezieht den Betroffenen nicht ein, dann über den Kopf hinweg verhandeln über finanzielle Sachen oder über Sachen, wo er durchaus noch in der Lage wäre, auch mitzubestimmen. Einfach das Einschränken von Autonomie und Selbstbestimmung.
Ich versuche zusammenzufassen. Als ganz grossen Risikofaktor haben wir gehört Überforderung. Als ganz grossen Risikofaktor habe ich gehört irgendeine Erkrankung im Alter,
die soziale Isolation.
Viel Geld ist ein Risikofaktor, weil das tut Gier zum Teil wecken. Und ich habe zum Teil sehr reiche Leute gehabt, wo das ein Problem war, weil dann es geht ums Erbe, das man muss aufrechterhalten muss, wo man nicht will, dass das ausgegeben wird und so weiter. Also das Geld spielt eine grosse Rolle.
Tut dazu eine Geschichte.
Ich weiss nicht, was ich machen soll, aber ich bin ziemlich sicher, dass entweder mein Bruder oder unsere Nachbarin meine Mutter bestellt. Es ist so. Sie hat genug Geld und ja, sie geht etwas komisch damit um. Vor einem Jahr, als man überall von der Finanzkrise geredet hat, hat sie geschworen, nicht mehr mit den Banken zu tun haben und hat angefangen, ihre Nötchen daheim zu verstecken. Sie hat mir mal gezeigt, wo sie sind. In den Hüllen der Langspielplatten. In der Tosca 5200er, in der kleinen Nachtmusik 500er, fast in jeder Plattenhülle eine richtige Handvoll Geld. Und sie hat viele Platten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch weiss, wo sie überall ihre Nötchen versteckt hat. Sie ist auch ein bisschen vergesslich geworden in letzter Zeit und pflegebedürftiger. Darum sind wir sehr froh, mein Bruder und ich, dass die Nachbarin jeden Tag ins Haus kommt und sie unterstützt im Haushalt und in der Körperpflege und sie tut auch einkaufen für sie. Das entlastet mein Bruder und mich enorm. Wir sind beide fest eingespannt im Beruf und wir wohnen auch nicht gerade um eine Ecke. Und eben, jetzt habe ich am letzten Wochenende mal in eine Hülle vor einer Langspielplatte hineingeschaut und was sehe ich? Überall sind plötzlich nur noch kleine Nötchen. 20er und 10er Nötchen. Ich vermute, dass da irgendein diebisches Tauschgeschäft hat stattgefunden. Ich kann mir vorstellen, dass auch mein Bruder und die Nachbarin Bescheid wissen, wo die Mutter das Geld versteckt hat. Und die Nachbarin könnte es brauchen. Die ist nicht gerade auf Rosen gebettet. Und bei meinem Bruder, da wage ich eigentlich nicht daran zu denken, dass er so etwas würde machen. Aber was weiss man denn schon?
Bringt mich das Machtgefälle schon an, von dieser Nachbarin, die nicht auf Rosen gebettet ist, die in Nachbarschaftshilfe offenbar die Frau pflegt, sogar Körperpflege macht, nicht entschädigt wird. Da ist sie dann auch verletzlich verdächtigt zu werden, dass sie sich da selber würde bedienen, mal vorausgesetzt, sie möchte das nicht. Aber für mich ist da die Vergiftung da drin, dass man anfangen muss zu verdächtigen. Mhm. Und das Problem könnte man wirklich regeln, ob das ist mit der Einkommens- und Vermögensverwaltung, die eines von diesen Kindern könnte machen, oder auch, wo man über die Vormundschaftsbehörde etwas machen kann. Und dass man die Person, die pflegende Aufgabe wahrnimmt, auch entschädigen tut.
Dass sie sich nicht versucht fühlt, für die hohe Arbeit vielleicht einfach selber zu belohnen. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, ja. Es wäre sie. Aber ja. Eben, sie sagen, das Gift ist die Verdächtigung.
Ja, weil ganz viele Leute, die vergesslich sind, die finden dann noch bessere Versteck. Ja. Und dann ist die vergessliche Mutter selber, die die grossen Noten geändert hat und jetzt für die eben nur noch die Kleinen herentut und die grossen Noten alle unter dem Sofa. Ich habe schon 30'000 Franken unter dem Sofa gefunden bei einer Frau. Und das ist tatsächlich eine ganz grosse Gefahr, dass man wegen der Vergesslichkeit dass Patienten selber sagen, sie werden bestohlen, indem sie selber sagen, ich habe doch 200 Noten gehabt und vergisst, dass sie es unter das Sofa da hat und dann finden sie nur noch 10 Nötchen, 20 Nötchen in der Plattenhülle und dass sie dann selber sagen, ich werde bestohlen. Das ist sehr, sehr häufig und fast immer, wenn man gründlich sucht, die Wohnung, findet man dann das Zeug, das so angeblich gestohlen worden ist. Es wird dann zum Teil auch, und dann ist es offensichtlich, wenn irgendwelche gebrauchte Unterhosen gestohlen werden oder alte Bücher gestohlen werden und so, dann ist es auch jedem Polizist klar, dass das eine Vergesslichkeit ist und nicht ein Diebstahl. Aber wenn es eben um Geld geht, ist immer beides möglich. Und da ist es dann ganz wichtig, dass man Klarheit schafft, dass man das Geld eben offiziell verwalten von jemandem, der kontrolliert ist oder von einem Familienangehörigen, der auch Kontrolle gegenseitig da ist und dass die Verdächtigungen aus der Welt geschafft werden.
Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass mit dem hinfälliger werden, mit dem machtloser werden, mit dem ein bisschen hilfloser werden, das Geld so wie eine letzte Bastion ist. Ich habe noch Geld, ich bin also auch noch jemand und dass das vielleicht nicht einfach so widerstandslos entgegengenommen wird, wenn man sagt, du Mami, ich sehe, du hast ein bisschen Sauerhonig mit deinem Geld. Lass uns das von jemandem übernehmen. Weißt du, da kannst du dich entlasten, da gibt es die Vermögensverwaltung oder da gibt es diese oder jene Möglichkeit. Komm, das machen wir jetzt ein bisschen sicherer. Erleben Sie das auch so, dass möglicherweise Bereitschaft, Hilfe entgegenzunehmen nicht einfach ebenartig ist?
Ich denke es schon auch. Und es ist halt auch ein Tabu, über das Geld zu reden. Und es
sehr
ist ein Tabu, dass in der Familie transparent zu machen. Und ich möchte das Votum auch von der Frau Kaiser weiternehmen, dass es halt auch eine transparente Diskussion wirklich braucht, um auch darüber zu diskutieren, kommt eine Entschädigung für die Pflege in Frage. Der Grundsatz ist einfach auch da, finde ich, nicht über dem Kopf hinweg von dem Betroffenen, das selber zu bestimmen. Und das ist sicher eine heikle Situation, wo sehr viel Gespräch, immer wieder neue Vorstöße braucht, ein subtiles Vorgehen.
Inwiefern ist ökonomische Gewalt überhaupt ein grosses oder ein wichtiges Thema innerhalb der häuslichen Gewalt im Alltag?
Es ist darum ganz wichtig, weil mehr als 80% von allen alten Menschen brauchen in der letzten Lebensphase massive Unterstützung, pflegerische Unterstützung, und das kostet Geld. Und wenn das nicht weggenommen wird vorher, dann muss der Staat das übernehmen, und das ist nicht in Ordnung. Und deshalb hat der Staat das Interesse, dass eben die Leute auch geschützt sind und dass das Geld nicht abtischt wird vom Berechtigten.
Da pflicht Ihnen völlig bei. Ich denke auch, Geld ist ein Machtfaktor. Und alte Menschen, auch wieder in der ausgleichenden Gerechtigkeit, sind natürlich durchaus auch bereit, für kleinste Dienstleistungen, weil sie so alleine sind, so isoliert sind, auch irgendeinen Betrag zu zahlen, zu schenken. Das ist
unglaubliche Betrag.
Unglaubliche Beträge werden verschenkt, weil jemand einmal kommt, läuten und einen Liter Milch aufbringt.
Aber wenn sie ein bisschen vergesslich sind, können sie nicht mehr so klar abschätzen, was verhältnismäßig
ist.
Was ist zu tun in dieser Geschichte?
Ich denke, muss man der Tochter unbedingt den Rat geben, dass sie es anspricht bei der Mutter. Und vielleicht sagt der Mutter, sie hätte die grossen Nötchen weggenommen und jetzt an ein besseres Verstock da. Man muss sie konfrontieren damit. Und dann, wenn sich der Verdacht erhärt, muss man auch
den Bruder und Nachbarin involvieren.
Ja, oder die Polizei involvieren. Die sind Fachleute für Diebstähle. Und dann können sie zum Beispiel die Noten markieren und können so Sachen machen. Die Polizei hat da gute Methoden, die kann Klarheit schaffen.
Also ich tue jetzt nicht als Vertreterin von der Polizei mal zuerst eine Antwort geben, sondern ich glaube, hilfreich könnte in so einem Moment auch der Bezug von einer Beratungsstelle sein, wie zum Beispiel Pro Senectute, wo ja heimkommt und mal mit allen Beteiligten am Tisch kann sagen, was ist da genau los, was können wir machen. Wenn man natürlich feststellen tut, dass ein grosser Geldbetrag fehlt, kann die Tochter Anzeige machen, dann wird das untersucht. Oder die Mutter kann Anzeige machen, der Sohn kann Anzeige machen, auch gegen Unbekannte. Dann wird das strafrechtlich einmal untersucht. Was läuft denn da? Aber ich glaube, in dem Moment, wo ja alles noch so ein bisschen diffus ist in dieser Geschichte, denke ich, ein klärendes Gespräch mit einer externen Beratungsfachperson würde sich bei mir einmal aufdrängen.
Ja, sicher.
Böses Blut, häusliche Gewalt im Alter. Wir haben vier Geschichten gehört, die ein ganzes Witzfeld illustrieren von einem Schattenthema, von einem dunklen Thema in unserer Gesellschaft. Zum Schluss, was braucht es, damit das Schattenthema ans Licht kommt und damit das, was am Licht ist, dann auch gemindert werden
kann? Es braucht Sensibilisierung für das Thema. Duba hat das gemacht im November 2007 in Zusammenarbeit mit dem Dr. Wettstein mit einer ersten Sensibilisierungskampagne, die ein Medienecho ausgelöst hat. Es braucht also Anlaufstellen, es braucht Beratung und dass man auch die Fachleute sensibilisiert für das Thema, dort ist auch ein Bedarf da.
Heute sind ganz viele Fachstellen, Beratungsstellen auf das Thema aufmerksam geworden. In den Spitälern werden die Ärzte unterrichtet, das zu erkennen, häusliche Gewalt in den Sozialdiensten, in den Beratungsstellen überhaupt. Ich glaube aber, es braucht ein gemeinsames Engagement. Es braucht ein gemeinsames öffentliches Auftreten zu dem Thema. Es reicht nicht, dass wir häusliche Gewalt missbilligen, sondern die verschiedenen Fachstellen müssten wie auch konzertiert auftreten, müssten gemeinsame Aktionen machen, um die Tabuzone aufzubrechen, um auch den Betroffenen Raum geben und Entlastung von Schamgefühl, dass sie sich öffnen und anvertrauen.
Der Albert Wettstein nickt.
Jawohl.
Wenn uns jetzt jemand zuhört, der sagt, ja, okay, mache ich, ich bin betroffen von diesem Thema, sei es als Täterin oder Täter oder auch als Opfer, wohin kann man sich wenden?
Zuständig ist in jedem Fall von betagter Misshandlung die Erwachsenenschutzbehörde, wie sie in Zukunft wird heissen. Heute heisst es noch Vormundschaftsbehörde fälschlicherweise. Aber das sind ja eigentlich die Erwachsenenschutzbehörden. Die sind verpflichtet von Amtes wegen, die Hilfestellungen zu organisieren, nicht alles selber zu machen, aber zu organisieren, aber auch jeder Sozialdienst, aber auch die Mediziner, die Hausärzteschaft ist bereit und hat Wissen, wie man in einigen Situationen vorgehen kann. Es ist nicht so entscheidend wichtig, wo man hingeht, sondern entscheidend wichtig, dass man irgendwo hingeht zu jemandem, der soziale Kompetenzen hat.
Ich pflichte dem völlig bei, wenn es darum geht, Gewalt zu stoppen, dann auf jeden Fall ist die Polizei die richtige Adresse. Auch muss man darauf hinweisen, dass häusliche Gewalt in den Partnerbeziehungen ein Offizialdelikt ist.
Yvonne, du noch, sie sind natürlich eine Stelle, aber es ist kantonal begrenzt. Aber,
ja, wir haben in anderen Kantonen auch eine Regionalstelle. Ostschweiz, Zentralschweiz ist am Aufbauen. Man kann sich natürlich auch an uns wenden, ganz klar. Wichtig ist mir noch eben, aus der sozialen Isolation rauszugehen. Und vielfach ist ideal, wenn ein Mix an verschiedenen Dienstleistungen involviert sind. Und auch wichtig ist, dass jede Institution auch Grenzen weiss von ihrem Auftrag und sich da gut eben interdisziplinär oder mit allen zusammen in Zusammenarbeit abspricht. Dass man kennt, wer was macht.
Also da höre ich auch daraus, nicht nur die Betroffenen müssen ihre Isolation aufbrechen, sondern auch die Hilfsinstitutionen müssen ihre Grenzen aufmachen und eine Vernetztheit ankriegen mit anderen Helferinnen und Helfern, die professionell sind.
Es ist nicht immer ganz einfach, das zu machen, weil man hat immer wieder Angst, dass man den Datenschutz verletzen würde. Aber das Patientenrechtsgesetz vom Kanton Zürich zum Beispiel tut einem berechtigen, Informationen auszutauschen mit Leuten, die Nachbehandlung übernehmen, also zum Beispiel ein Sozialdienst, der involviert wird. Da kann man die informieren und muss informieren. Und wenn es ein Offizialdelikt ist, darf man die Polizei die Polizei benachrichtigen. Und wenn irgendein Arzt oder sonst eine Berufsperson das Gefühl hat, sie könne nicht, weil es der Patient zum Beispiel einem ausdrücklich verbietet, dann kann man sich entbinden lassen von der Aufsichtsbehörde, von der Schweigepflicht. Ja.
Böses Blut, häusliche Gewalt im Alter, das war der Oberpunkt von Cornelia Katzis. Vier wahre Geschichten aus der Schweiz kommentiert worden vom Zürcher Stadtarzt Albert Wettstein, der Gerontologin Yvonne Dohner von der UBA und von der Regine Kaiser vom Sozialdienst Basel, städtische Polizei. Morgen Nachmittag nach der 3 könnt ihr die Sendung noch mal hören auf DRS2. Ihr könnt es aber auch bei uns im Internet auf drs1.ch nachhören während der nächsten 4 Wochen oder ihr könnt auch eine CD vor Sendung bestellen unter der Telefonnummer 0848 840 800. Die kostet 31,90 Franken und ihr könnt sie nur am Morgen, jeweils vom Morgen um 8 Uhr bis am Abend um 6 Uhr bestellen. Die Lieferfrist dauert ca. 14 Tage.
Doppelpunkt. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.